Vor etwa 2800 Jahren lebte in Israel ein Mann mit einer ganz besonderen Fähigkeit. Er konnte Gottes Stimme hören. Wir wissen nicht, ob er sie laut als hörbare Stimme gehört hat, aber er hat sie jedenfalls, und das ist vielleicht wichtiger, so gehört, dass er sie sicher unterscheiden konnte von seinen eigenen Gedanken, von seinen eigenen Gefühlen, von dem, was er sagte und was andere sagten. Das ist ja eine Fähigkeit, die das Neue Testament durch den Heiligen Geist jedem, der zu Jesus gehört, prinzipiell in Aussicht stellt. Und ich weiß, dass viele hier sitzen, die mit dieser Fähigkeit auch Erfahrungen gemacht haben. Und trotzdem kann man, glaube ich, auch heute noch sagen, dass es etwas ganz Besonderes ist, etwas Einzigartiges. Und das galt damals erst recht. Und wenn man diese Fähigkeit hatte, war man in der Regel dazu da, denen, die wichtige Entscheidungen zu treffen hatten, also damals dem König, ab und zu einen Hinweis zu geben. Und dieser Mann hat das auch getan. Es war sein Beruf, es war seine Tätigkeit. Prophet nannte man das. Und eines Tages bekommt er ein ganz ungewöhnliches Wort von Gott. Er wird nämlich nach außen geschickt. Er soll in eine große Stadt gehen, die nicht zum Volk Israel gehörte, und dort den Menschen predigen. Und dieser Mann macht sich auch auf die Stimme Gottes hin auf. Er zieht los, aber er versieht den Auftrag Gottes mit einem umgekehrten Vorzeichen. Er geht in die andere Richtung. Er bleibt nicht in Israel, aber er geht in die andere Richtung. Übers Meer, statt weit nach Osten, weit nach Westen, auf die andere Seite des Mittelmeers will er. Auch da gibt es ja Menschen, die das Wort Gottes gebrauchen können. Aber unterwegs hält ihn ein großer Sturm auf, der erst nachlässt, als ihn die Seeleute über Bord werfen, nachdem er ihnen gesagt hat, dass er Gottes Auftrag missachtet hat. Und dann kommt dieser große Fisch, der Jona verschlingt und auf der richtigen Seite des Mittelmeers wieder an Land spuckt. Und der Auftrag erneuert sich. Und dann geht dieser Jona tatsächlich diesen endlos weiten Weg bis in diese Stadt Ninive und verkündigt das Wort Gottes. Das Unglaubliche passiert. Die Menschen in dieser Stadt tun Buße. Sogar die Tiere und sogar der König, noch erstaunlicher. Sie alle tun Buße und Gott sieht von dem angekündigten Gericht ab. Und einer ist damit unzufrieden, das ist der Prophet, weil seine Prophezeiung nicht in Erfüllung gegangen ist vom Untergang der Stadt. Ich würde gern heute mit euch etwas über diesen Propheten Jona nachdenken. Ich habe jetzt schon viel erzählt, lese nur einige Verse und den Schluss dieses Buches Jona, das ihr in eurer Bibel findet. Es gibt verschiedene Strategien. Blättern ist eine. Dann fängt man am besten am Ende des Alten Testamentes an und blättert nach vorne. Alternative ist das Inhaltsverzeichnis. Ich habe einen Vorteil, weil ich es schon wusste und habe es schon aufgeschlagen und fange einfach mal an zu lesen. Ein kleiner Prophet, Jona. Jona 1, Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Dann lesen wir weiter in Kapitel 2, Vers 1. Nachdem Jona also auf dem Meer war und ins Meer geworfen worden ist, und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches. Und dann Kapitel 3, Vers 1, da geschah das Wort des Herrn, nachdem er jetzt also wieder an Land gespien worden ist von dem Fisch, zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Und dann wird von der Buße der Leute in Ninive berichtet und in Vers 10 heißt es dann, und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig, und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte, der stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte sich, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Soweit dieses kurze Buch, der Prophet Jona. Und ihr könnt euch denken, als ich mir überlegt habe, welchen Teil lese ich denn jetzt ausführlicher vor, musste ich mich natürlich für den Schluss entscheiden, wegen der Hitze. Weil wir das ja heute gut nachfühlen können. Also ich kann euch sagen, meine Familie ist ja im Moment in Urlaub und ich wollte gestern so viel tun, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich gestern alles machen wollte, wo sozusagen meine Familie ist nicht da, ich kann jetzt mal richtig was tun, ich habe fast gar nichts getan, weil diese Hitze mich einfach umgehauen hat. Und es gibt ja auch andere Menschen, die mit Hitze gut klarkommen, die dann richtig munter werden. Bei mir ist es anders, ich habe da sehr, sehr große Schwierigkeiten, vor allen Dingen, wenn das so unerwartet kommt. Heute Morgen dachte ich dann, passt schon wieder nicht mehr so ganz gut, hat ja geregnet, ist nicht so heiß, aber jetzt hier drin muss ich sagen, doch, also es passt schon noch sehr, sehr gut. Es ist wirklich immer noch, zumindest hier drin, sehr, sehr warm und ich bitte euch auch dann um Verständnis, dass ich nicht so viel hier auf und ab gehe und rumhüpfe, wie wir das sonst tun, um ein bisschen Energie zu sparen. Und ich bin auch nicht böse, wenn ich bei euch sehe, dass ihr vielleicht nicht ganz so lange zuhören könnt. Vielleicht muss es ja auch gar nicht so ganz lange dauern. Also es ist heiß und man kann Jona verstehen, dass es ihm in dieser Hitze nicht gut geht, als Gott seine Klimaanlage, die er da hat, ausschaltet und dann auch noch dieser fiese Wind kommt. Ich bin auf das Buch Jona aber auch gestoßen, weil ich nochmal ein Buch entdeckt habe in meinem Bücherregal, das ich, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren geschenkt bekommen habe, von Eugen Pettersen, Der verlorene Hirte, über dieses Buch Jona. Ich habe es damals geschenkt bekommen. Ich war damals auch in der verantwortlichen Position in einer anderen Gemeinde. Ist ja dann interessant, wenn man so ein Buch bekommt. Ich habe es auch mal gleich nicht gelesen. Und es hat aber trotzdem durch Gottes Bewahrung einen Umzug und verschiedene Aufräumaktionen überstanden. Und irgendwann ist ja dann der Moment da, wo man das Buch doch mal zur Hand nimmt und es ist eben eine Auslegung des Propheten Jona. Und es hat mir schon geholfen, dieses Buch Jona nochmal mit etwas anderen Augen zu sehen, weil wir es ja sehr stark als Kindergeschichte sehen. Und es ist ja auch eine wunderschöne Geschichte für Kinder. Es ist ja auch eine der populärsten Bibelgeschichten überhaupt, die praktisch jeder kennt, auch wenn er ansonsten vielleicht nicht so häufig in der Bibel liest. Das kennt jeder, der große Fisch, der Sturm, das ist alles sehr, sehr plastisch. Das kann man mit Flanellbildern darstellen, das bleibt hängen. Und manchmal ist das auch ein Hindernis dann für Erwachsene, so ein Buch so zu lesen, wie es vielleicht eigentlich gedacht war. Denn als Kinderbuch war es in erster Linie nicht gedacht, obwohl es natürlich auch für Kinder gut ist, dass die Bibel ihnen Bilder bietet, die ihnen den Glauben schon erklären können. Es ist ein ganz ungewöhnliches Buch, auch in dieser Reihe dieser kleinen Propheten, weil es eben gar keine prophetische Rede enthält. Nur einen Satz, diesen einen Satz, Ninive wird untergehen, und der geht auch prompt nicht in Erfüllung. Ansonsten ist es kein Buch mit Prophezeiungen, es ist eine Geschichte, eine Erzählung über diesen Propheten Jona, ob er sie selbst aufgeschrieben hat oder später jemand anders, weiß ich nicht. Und es hat, wenn man es mit erwachsenen Augen liest, ja zum Teil fast satirische Züge. Es wirkt so, und es gab auch Leute, die die Annahme vertreten haben, es sei im Grunde genommen eine Satire. So eine Art der fromme Chaot des Alten Testamentes. Weil hier vieles so drastisch, so überzeichnet dargestellt ist. Auch in dem Wortwechsel, den Jona mit Gott hat. Auch mit diesem Fisch, mit all diesen Dingen. Dass sich manche gefragt haben, ist das tatsächlich eine reale Geschichte oder ist das von vornherein eigentlich als Satire gemeint? Wir würden natürlich immer dabei bleiben, dass das hier so passiert ist. Auch Jesus hat ja diese Geschichte aufgegriffen und erzählt. Es gibt aber auch sowas wie Realsatire. Ein Freund erzählte mir letztens, dass er in einer Sitzung teilnehmen musste. Da ging es irgendwie um die Verabschiedung von jemandem aus einer Firma und er sagte mir, er hat sich wirklich gefühlt wie in einer Fernsehshow, wie in einer ganz, ganz üblen Satire. Und ich glaube, jeder hat auch schon mal solche Situationen erlebt, die, wenn man sie erzählen würde, einem eigentlich keiner glauben würde, weil sie so skurril, so verrückt sind. Ich habe in der letzten Zeit ein Buch gelesen von Erich Kästner, er hat ja hauptsächlich Kinderbücher geschrieben oder ist mit diesen Büchern hauptsächlich berühmt geworden. Er hat aber auch Bücher für Erwachsene geschrieben. Da gibt es ein Buch, Fabian heißt das, das so die Zustände in Berlin schildert am Anfang der 30er Jahre, also kurz bevor die Katastrophe des Nationalsozialismus sich dann verwirklichte. Und dieses Buch ist ausgesprochen drastisch in seinen Darstellungen. Und es ist in der Tat auch satirisch, von vornherein. Vieles ist in diesem Buch überzeichnet. Und da gibt es eine Szene, in der bringt sich jemand um, ein Mensch, der seine Habilitationsschrift abgegeben hat. Und er wird Opfer eines üblen Scherzes, weil ihm jemand sagt, die sei nicht angenommen worden, die sei zu schlecht. Und daraufhin bringt er sich um. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja gut, also das ist wirklich ein bisschen sehr satirisch. Da hätte ich vielleicht selbst auch nochmal nachgefragt. Ich habe dann aber im Nachwort gelesen, genau das war etwas, was Erich Kästner auch in seinem Umfeld selbst erlebt hatte. Das war also tatsächlich jemandem passiert. Er hat das dann in dem Buch etwas verfremdet. Also der Unterschied zwischen Satire und Realsatire, der kann im Leben schon mal verschwimmen. Und vieles, was hier geschildert wird, ist ganz hart an dieser Grenze zum Realsatirischen, was hier diesem Propheten Jona passiert und wie er sich auch selbst verhält. Und das bringt eigentlich zum Thema dieses Buches und auch zu dem, was ich unter die Überschrift, unter die ich das gerne stellen möchte. Jona ist das perfekte Bild des ungläubigen Gläubigen. Und es gibt nichts Hartnäckigeres und nichts Schlimmeres als einen ungläubigen Gläubigen. Und deswegen ist Jona gerade in dieser fast satirischen Überzeichnung, die hier sein Leben ausmacht, auch etwas, worin sich immer noch Menschen wiederfinden können, wo immer noch Gläubige in einen Spiegel dessen blicken, was in ihrem Leben manchmal Realität ist. Der ungläubige Gläubige, das ist das Hartnäckigste und Schwierigste, was es geben kann. Den kannst du auch mit Wundern nicht mehr, den brauchst du nicht mehr mit Wundern zu kommen. Wunder passieren hier, Jona erlebt Wunder. Es bekehren sich Leute in Scharen. Selbst auf diesem Schiff ist ja das Verrückte, die ganzen Seeleute bekehren sich. Die ganze Stadt Ninive bekehrt sich. Jona bleibt, wer er ist. Es endet mit einem Fragezeichen. Wir wissen nicht genau, wie es mit ihm weitergegangen ist. Aber im Buch selbst gibt es keinen Hinweis darauf, dass er es geschafft hat, seinen gläubigen Unglauben abzulegen. Er kann die Stimme Gottes so deutlich hören. Und in seinem Herzen ist so wenig passiert. Und insofern ist dieses Buch tatsächlich eine ganz ernste Anfrage, auch wenn vieles so farbig, poppig, lustig daherkommt, an das, was sich vielleicht auch in meinem Leben als Christ manchmal abspielt. Und ich habe 4 Fragen für mich so diesem Buch entnommen, die ich mir selbst nochmal gestellt habe und gern stellen möchte, und die möchte ich mit euch gerne teilen. Das erste ist, dass hier steht, nachdem Jona dieses Wort, diesen Auftrag gehört hat, nach Ninive zu gehen, in Jona 1, Vers 2, aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Jona hört Gottes Stimme, viel klarer, als es vielleicht die meisten von uns so für sich behaupten können. Und dann ist er auf der Flucht vor dem Angesicht Gottes. Später im gleichen Kapitel, als er da mitten im Sturm bei den Seeleuten steht, da heißt es auch nochmal, die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war. Und manchmal ist das eine gute Frage für mich als Christ, als gläubigen Menschen, der alles für wahr hält, fast immer zum Gottesdienst kommt, sich an christlichen Aktivitäten beteiligt. Wie sehr bin ich eigentlich auf der Flucht vor dem Angesicht meines Gottes? Und dieses Wort Angesicht, das drückt eben viel mehr aus, als nur das Wort Gott selber ausdrücken würde. Das Gesicht ist ja das, was im tiefsten Beziehung zum Ausdruck bringt. Kinder fangen irgendwann in ihrer Entwicklung an, Gesichter zu erkennen, können bekannten Gesichtern zulächeln, weil sie sie von unbekannten Gesichtern unterscheiden können. Und das bleibt durch unser ganzes Leben hinweg prägend. Alles, was einen Menschen ausmacht, drückt sich für uns wesentlich in seinem Angesicht aus. Das ist dieses Thema, was manchmal mit diesem technischen Begriff der persönlichen Beziehung zu Gott zum Ausdruck gebracht wird. Wo es Menschen gibt, die so gläubig sind, die alle Wahrheiten des Christentums für wahr halten und denen doch dieses Letzte fehlt, was man so schwer erklären kann, dass es dann noch etwas anderes gibt, und das ist dieses Angesicht Gottes. Im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, das ist häufig wie eine Decke, die über dem Herzen liegt. Es ist alles da, bei gläubigen Menschen, da redet Paulus auch über ganz gläubige Menschen aus seinem eigenen Volk. Aber beim entscheidenden Punkt ist noch eine Decke drüber. Und er sagt dann, und wenn diese Decke weggenommen ist, dann erst können wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und dann tritt etwas ein von einer persönlichen Verwandlung. Und diese Verwandlung kann man fürchten. Sie ist das Wunderbarste, was einem Menschen passieren kann, aber ich kann aus meinem eigenen Leben sagen, dass ich sie oft genug auch gefürchtet habe und fürchte. Und dann ist man, ganz egal an welchem Punkt seiner geistlichen Entwicklung man steht, ob man diesen Schritt zu Jesus getan hat, ob man sich bekehrt hat oder ob man schon lange dabei ist, dann kann man auf der Flucht sein vor dem Angesicht Gottes. Und das ist so eine Frage, die diese Geschichte ganz am Anfang stellt. Wie sehr bin ich auf der Flucht vor dieser Intimität, vor dieser persönlichen Beziehung eines Gottes, der mich ansieht? Und das kann eine Flucht sein, die sich in sehr fromme Aktivitäten verkleidet. Das ist das, was ich hier diesem Buch auch entnommen habe, diesen Hinweis, dass Jona ja etwas tut. Die meisten Menschen, wenn Gott sie anspricht, tun gar nichts. Sie bleiben einfach da, wo sie sind. Jona hätte ja auch bleiben können. Er hatte viel zu tun. In Israel sah es auch grauenhaft aus. Der König brauchte sicherlich dringend Hinweise. Aber er macht ja etwas. Er zieht ja los. Er nimmt eine Reise auf sich, die in der Tat, wie er ja dann auch erfährt, mit großen Gefahren verbunden war. Aber er ist doch dabei auf der Flucht vor dem Angesicht Gottes. Und christliche Aktivitäten in der Gemeinde können auch ein gutes Mittel sein, um auf der Flucht zu sein vor dem, was Gott mit mir persönlich eigentlich tun möchte, auf der Flucht zu sein vor dem Angesicht Gottes. Und wie viele Umwege braucht Jona, um zurückzukommen in diese Situation, Gott von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Und es bleibt am Ende doch ein Fragezeichen. Und wir wissen nicht, ob er diesen Schritt getan hat. Und ich glaube, dieses Fragezeichen, das Buch Jona, ist ja schön für ein Bibelquiz, ist ja das einzige Buch in der Bibel, das mit einem Fragezeichen endet. Und deswegen ist es gut, wenn wir dieses Fragezeichen auch so mitnehmen. Wo bin ich in meinem Leben auf der Flucht vor dem Angesicht Gottes? Zweite Frage. Jona wird ins Meer geschmissen, vom Fisch verschluckt, wieder ausgespuckt und steht jetzt eben wieder auf der richtigen Seite des Mittelmeers am Land. Er hat wirklich einiges hinter sich. Er hat dafür, dass er Gott nicht gehorcht hat, einen relativ hohen Preis bezahlt. Und jetzt heißt es in Vers 3, in Kapitel 3, Vers 1, ganz lakonisch, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Jona hat ja gebetet im Bauch des Fisches. Es ist ein psalmenartig ausgestaltetes Kapitel, das Kapitel 2, in dem Jona im Bauch des Fisches betet. Interessanterweise übrigens kein Wort der Reue, aber ganz viel Dank dafür, dass Gott ihn doch noch gerettet hat. Aber erst als er wieder an Land steht, da hört er Gottes Stimme. Und es ist genau der gleiche Auftrag, den er am Anfang bekommen hat. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns als Frage mitnehmen können. Gottes Auftrag bleibt. Und manchmal gibt es so Dinge, von denen weiß ich, die müsste ich tun. Ganz egal, ob ich jetzt Gottes Stimme hörbar, unhörbar oder wie auch immer wahrgenommen habe, ich weiß es einfach, das ist dran. Und da kann so ein heißer Sonntag hier am Rande von Ninive auch nochmal ein Anlass sein, daran zu denken, dass dieser Auftrag immer noch bleibt. Ich glaube, dass Jona gedacht hat, Mensch, okay, ich habe das nicht gemacht. Gott hat mich wirklich ins Wasser geschmissen. Ich musste in diesem Fisch sein. Ich sehe nicht nur aus wie ausgekotzt, ich bin auch ausgekotzt. Die Sache ist doch wohl erledigt. Ich habe doch den Preis dafür bezahlt. Du hast mich doch gestraft, Gott. Jona ist ja immer mit einem strafenden Gott unterwegs. Du hast mich doch gestraft. Und es ist so, als ob Gott dir sagt, du, mir ging es gar nicht um die Strafe, mir geht es nur um eins, du müsstest nach Ninive gehen. Mir geht es nicht darum, dich zu bestrafen, aber es gibt eine Sache, die kannst nur du tun. Gott hat ja so viele Propheten gehabt, aber es gibt Dinge, die kannst nur du tun. Die kann kein anderer in der Gemeinde tun, den Anruf kann kein anderer erledigen für dich. Das kannst du nicht abgeben, das ist dein Auftrag. Und für mich ist dieses Buch auch so eine leise Erinnerung, mich nochmal zu fragen, was ist eigentlich mit den unerledigten Aufträgen in meinem Leben? Und ich mache so viel anderes. Ich habe so viel Richtiges gemacht, so viel Gutes getan. Ich lege so viel in die Waagschale auf der anderen Seite, weil ich ja immer mit diesem Waagschalenprinzip als Mensch unterwegs bin. Aber Gott geht es gar nicht um diese Waagschale. Gott geht es auch gar nicht um alles Gute, was ich in dieser Welt tun kann, sondern Gott geht es vielleicht um das eine, von dem er mir klar gemacht hat, das musst du tun. Was das ist in deinem Leben, das kann ich nicht beantworten. Aber ich kann mich das für mein eigenes Leben fragen. Jona erfährt, dass Gottes Auftrag bleibt. Ja, und dann kommen wir zur dritten Frage und zu einer weiteren Station. Und das habe ich ja jetzt ausführlicher gelesen. Zu diesem Punkt, wo Jona nun seinerseits von Gott ganz enttäuscht ist. Und das ist auch gut, sich das manchmal zu fragen, wo bin ich in meinem Leben im Grunde von Gott enttäuscht. Jona sitzt am Rand der Stadt Ninive und er ist tief enttäuscht von diesem Gott. Und jetzt merken wir auch, dass da nichts von Reue vorher gestanden hat im Bauch des Fisches, ist kein Zufall, wird nicht deswegen weggelassen, weil es selbstverständlich ist, denn jetzt kommt es raus, ich habe es von Anfang an gewusst. Ich wusste schon, warum ich nicht nach Ninive gehe. Egal, ob er bereut hat oder nicht, am Ende stellt sich jetzt raus, er hat das noch im Kopf. Er kann sich noch genau erinnern, warum er diese Entscheidung so getroffen hat. Und er ist enttäuscht. Und egal wie skurril, wie vielleicht überzeugend, satirisch das hier wirkt, ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin. Das ist auch im Grunde eine Parallele zur Geschichte eines anderen Propheten, der sehr viel früher gelebt hat, nämlich dem Propheten Elia, der zur Zeit des Königs Ahabs lebte, auch große Wunder getan hat, auch ein Gerichtsprophet vom Allerfeinsten. Und nach dem allergrößten Wunder, als Feuer vom Himmel gefallen ist, wir haben es ja letztens hier noch in diesem gigantischen Film aus der Freizeit gesehen, da merkt Elia, hier kann so viel Feuer vom Himmel fallen, wie auch immer, die Leute kehren trotzdem nicht um. Er hat das umgekehrte Problem, eigentlich auch das klassische Prophetenproblem. Das ist ja ein bisschen das Skurrile hier, dass Jona sich beschwert, obwohl seine Predigt ja den größten Erfolg hatte, den sie haben konnte. Bei Elia ist das jetzt jenseits der Realsatire. Bei Elia ist es so, die Leute hören nicht auf ihn und er ist so enttäuscht. Und dann läuft er in die Wüste, weil er auch persönlich bedroht wird, und sitzt unter diesem Ginsterstrauch. Er sitzt auch unter so einem Baum im Schatten und möchte sterben. Er ist einfach tief enttäuscht. Und im Grunde ist er nicht von diesem Volk enttäuscht, er ist von diesem Gott enttäuscht, der das einfach nicht hinkriegt. Und genau wie Jona ist auch bei Elia eine Selbstoffenbarung Gottes die Antwort, nämlich eine Offenbarung dessen, was Gott im Allertiefsten ist. Bei Elia ist es dann so, er muss zu einem speziellen Offenbarungsort gehen, am Berg, und dann ziehen gewaltige Erscheinungen vorbei, Donner, Erdbeben, Feuer, und steht immer dabei, Gott war nicht darin. Und am Schluss kommt ein ganz feines Säuseln, und da heißt es, da war Gott da. Da war Gott da. Und dann bringt Elia nochmal seine ganze Anklage hervor. Und Gott sagt ihm, du, ich habe mit diesem Volk noch was vor. Und egal wie schwarz du die Situation siehst, ich habe da noch 7000 Leute übrig, mit denen ich noch was machen möchte. Ich bin noch nicht so weit. Ich bin noch immer der gnädige Gott. Und noch viel deutlicher wird ja als bei Elia in dieser Jona-Geschichte, was dann alles dahinter steckt, hinter dieser Enttäuschung über Gott, eigener Stolz. Die Frage, aus welchen Motiven habe ich das alles überhaupt gemacht? Für Jona ging es ja im Grunde genommen nur darum, seine Prophezeiung war nicht in Erfüllung gegangen. Ein schweres Makel allerdings auch für Propheten damals. Das konnte also bis zur Aberkennung des Prophetenstatus gehen, wenn das, was man vorher sagte, nicht eintraf. Was steckt eigentlich hinter meiner Enttäuschung gegenüber Gott? Und diese Enttäuschung, die bezieht sich ja häufig auch nicht nur auf Gott, auch auf die Gemeinde. Und dann kann so eine Situation entstehen, wo man tatsächlich so am Rand sitzt. Man wechselt in den Beobachterstatus. Man guckt mal, was daraus wird. Jona geht in die Hütte an den Rand von Ninive, um zu gucken, was aus Ninive wird. Was will er denn sehen? Er will nicht sehen, dass jetzt doch noch das Gericht kommt. Das weiß er ja, das hat Gott abgeblasen. Er will jetzt sehen, dass sie wieder böse werden. Er will jetzt erleben, dass das eben falsch war, das Gericht nicht, dass das nichts nützt, dass die wieder genauso schlecht werden wie vorher. Und ganz ehrlich, wenn er lange genug da gesessen hätte, hätte er das ja wahrscheinlich auch erlebt. Aber er will das einfach miterleben, weil er doch recht hatte. Vielleicht hast du so eine Situation auch schon mal erlebt, in dieser Gemeinde oder in anderen Gemeinden, dass Dinge einfach falsch laufen. Da werden Dinge falsch gemacht, nicht richtig gemacht. Und du weißt das auch und du sagst das auch. Das hilft aber nichts. Das läuft einfach so weiter. Und dann musst du erleben, dass diese Gemeinde aber gar nicht vor die Hunde geht. Dass dieser Arbeitszweig gar nicht kaputt geht. Dass der weiterläuft. Und du sitzt am Rand und wartest darauf, dass sich deine Prophezeiungen erfüllen. Und es ist so schön zu sehen, wie viel Mühe sich Gott hier mit diesem Jona gibt, um ihn aus dieser Enttäuschung herauszuholen. Und es gibt so viele gute Gründe für Enttäuschung. Ich will das gar nicht kleinreden, mich da gar nicht drüber lustig machen. Es gibt so viele bittere Dinge, die man erleben kann in seinem persönlichen Leben, in der Gemeinde, im Beruf, die einfach dazu führen kann, dass man da auf diesem Beobachterposten sitzt und sich sagt, eigentlich will ich gar nichts mehr. Ich habe das hinter mir. Und Gott tut alles, um Jona wieder diese neue Erfahrung vom wahren Wesen Gottes zu vermitteln, um ihm zu zeigen, was er für ein gnädiger, wunderbarer Gott ist. Er unternimmt als Schöpfer einiges, um das zu realisieren. Und es ist auch eine interessante Perspektive auf dieses Buch Jona zu sehen, dass Gott hier ganz stark der Schöpfer ist, der den Wind bestellt, den Fisch bestellt, den Wurm bestellt. Und am Ende sind es auch die Tiere, weshalb Gott sagt, auch deswegen habe ich die Stadt nicht vernichtet. Da sind sehr viele Tiere drin, die sind mir auch wichtig. Es ist der Schöpfer, der hier unterwegs ist. Und das ist dieser Schöpfer mit diesem Schöpfererbarmen, der versucht, sich Jona hier neu zu zeigen. Und das ist schwer. Und es ist deswegen so schwer, weil Jona das schon alles weiß. Er hält es Gott ja sozusagen ausdrücklich vor. Ich lese euch das hier nochmal vor. Er hat das wirklich am Schnürchen drauf, was ich jetzt ablesen muss, was er ihm sagt. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Das hält er Gott vor. Er weiß das schon. Und so vollständig, wie man das hier aufsagen kann, ist das im Alten Testament ganz selten. Das ist eine an sich bekannte Formel im Alten Testament mit 5 Bestandteilen. Aber mit allen 5 Bestandteilen kommt es nur noch einmal im Alten Testament vor. Im Buch Joel, in diesem ganz berühmten Wort in Joel 2, wo es heißt, doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und Klagen und zerreißt euer Herz und nicht eure Kleider und kehrt zum Herrn um. Denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Gnade und lässt sich das Unheil gereuen. Was für ein einladender Bußruf, den hier der Prophet Joel ausspricht. Da möchte man, da zerbricht doch das härteste Herz, würde man denken. Was nach allem, was ihr falsch gemacht habt, das wird vorher in Joel 2 Kapitel lang in den schwärzesten Farben ausgemalt. Ich bin dieser Gott, kehrt doch um. Aber das Problem ist, dass Jona das schon wusste. Er hat die Big Extended Version auswendig drauf. Und es erreicht sein Herz nicht mehr. Und das ist dieser ungläubige Gläubige, der manchmal so schwer zu erreichen ist. Und Gott als Schöpfer weiß, dass Kopfwissen und auswendig Aufsagen auch nicht viel hilft. Er gibt Jona noch die Chance einer Erfahrung mit diesem Wunderbaum, mit diesem Rizinus, der in einem Tag aufwächst und dann auch wieder verwelkt. Er gibt ihm noch mal die Chance einer Erfahrung. Und es ist so schön, und ich glaube, das gilt auch für uns, für jeden von uns, dass wir wissen dürfen, Gott ist immer bereit, uns das auch nochmal mit einer Erfahrung zu vermitteln, wer er wirklich ist und wie groß seine Liebe und seine Güte uns gegenüber ist und uns zu erlösen von diesem Beobachterposten, auf dem wir selber unglücklich sind. Gottes große Güte. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist dann auch sozusagen mein letzter Punkt und meine letzte Frage. Ich finde es auch manchmal schwer zu verstehen. Wenn ich so von meinem Beobachterposten aus mir diese Welt angucke, das ist ja heute auch in den Gebeten schon angeklungen, was in dieser Welt los ist, was alleine wir diese Woche wieder gehört und gelesen haben. Das war ja bei der Fußball-Weltmeisterschaft immer so, dass wir dann Bier holen gegangen sind in der Halbzeitpause, wenn uns der Nachrichtensprecher gesagt hat, was wirklich in der Welt los ist, wo die echten Katastrophen sind. Dann waren wir ja mal kurz auf der Toilette. Jetzt ist das aber vorbei. Und was alleine diese Woche wir wieder gehört haben, was in der Ukraine passiert ist, dieser schreckliche Flugzeugabschuss, was für sinnlose Dinge, was für ein menschliches Leid. Diese Stadt Ninive, in die Jona geschickt wird, ist übrigens das heutige Mosul im Irak. Und wenn ihr das googelt, habe ich gestern gemacht, dann könnt ihr da lesen, dass an diesem Wochenende Tausende von Christen aus Mosul fliehen mussten vor diesen ISIS-Truppen, weil die Christenverfolgung da inzwischen so dramatische Ausmaße angenommen hat. Wenn wir an das denken, was in Israel passiert, diesen schrecklichen, sinnlosen Krieg, der da immer weiter geführt wird, dann kann man sich schon manchmal fragen, warum Gott da eigentlich nicht endlich mal eingreift. Ich soll in einigen Wochen über einen Text aus dem ersten Johannesbrief predigen in einer anderen Gemeinde und der fängt mit den Worten an, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und ich dachte irgendwie so, ja, das ist 2000 Jahre her. Wir sind praktisch seit 2000 Jahren, steht die Uhr auf 5:12 und es passieren immer neue schreckliche Dinge. Erich Kästner, der dieses Buch geschrieben hat, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat das 1931 veröffentlicht und 1933 wurden seine Bücher ins Feuer geworfen. Der Geburtstag von Ricarda Hoch wurde ja auch diese Woche nochmal gewürdigt. Eine Frau, die auch in die innere Emigration getrieben wurde im Dritten Reich. Und das waren ja noch die, denen es gut ging. Und die Frage, warum dieses Stauffenberg-Attentat scheitern musste, obwohl es durchaus hätte gelingen können vor 70 Jahren. Also das sind schon Fragen, wo man da sitzen kann und Gott fragen kann, warum guckst du dir das immer weiter an? Manche meinen ja auch, dass es Gott deswegen gar nicht geben kann, weil er sich das immer weiter anguckt. Und im Grunde geht es hier am Ende des Jona-Buchs um genau diese Frage. Warum guckst du dir das immer weiter an? Warum sagst du immer noch ein Tag? Und Gott antwortet hier als Schöpfer und sagt, ja, da sind aber noch Menschen und auch Tiere, mit denen möchte ich noch was machen, bevor das Gericht kommt. Mit denen möchte ich noch was bewegen. Und die Frage, die sich ja hier am Ende stellt, ist, geht Jona denn nun endlich wieder rein in diese Stadt Nineveh und hilft den Leuten dabei, dass es nicht so schnell wieder so wird wie vorher. Mit all seinem Wissen, mit all dem, was er von Gott her kennt und weiß. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich auch uns immer wieder stellt. Ob wir nur zuschauen und resignieren. Ich bin so froh über diese Arbeit, die hier stattfindet mit Flüchtlingen, die zu uns kommen und uns das etwas näher bringen, was in anderen Teilen der Welt passiert. Es geht auch nicht immer nur um die großen Probleme der Welt. Es geht auch um Probleme, die sich in deiner Umgebung abspielen. Und der Weg kann sehr weit sein. Das wird hier nochmal so unterstrichen, auch so ganz deutlich gezeichnet mit dieser Stadt Nineveh, eine sehr große Stadt vor Gott. Also er braucht erstmal anderthalb Tage, bis er da überhaupt halbwegs im Zentrum angekommen ist. Das ist wie so ein Wink in unsere Zeit, wo wir ja diese Megacities tatsächlich auch haben. Der Weg kann sehr, sehr weit sein. Aber wir haben es mit einem Gott zu tun, der jedenfalls bis heute noch immer sagt, noch ein Tag ist jedenfalls da. Und es gibt immer noch meine Hoffnung, dass die gute Nachricht von Jesus weiter verbreitet wird und dass Menschen sich dafür einsetzen, trotz all der Sinnlosigkeit, sich für den Frieden und das Richtige in dieser Welt einzusetzen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus selbst in diesem in der Tat auch etwas rätselhaften Wort Jona dann in Matthäus 12 selbst zitiert, als er auch spricht mit ungläubigen Gläubigen. Da sind es die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Frommsten der Frommen, die zu ihm kommen und zu ihm sagen in Matthäus 12, Vers 38, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Jesus identifiziert sich selbst mit dieser Jona-Geschichte. Und es ist so, als wollte er sagen, Leute, auch für euch, für diese ungläubigen Gläubigen, gehe ich ans Kreuz. Auch für euch nehme ich den Tod und all das Schreckliche auf mich. Und wenn ihr dieses Zeichen richtig verstehen würdet, dann würdet ihr begreifen, was sich ändern kann. Der sagt dann am Schluss so schön, mehr als Jona ist hier. Mehr als Jona ist hier. Und das gilt auch in so einem heißen Feriensonntagsgottesdienst, wo Jesus sagt, wenn ihr zu zweit oder dritt zusammen seid in meinem Namen, dann bin ich selber da. Und stell dir selbst Fragen, die für dein Leben wichtig sein können und bin selbst derjenige, der durch sein Werk am Kreuz das zum Ausdruck gebracht hat, was Gottes tiefstes Wesen ist und was unser Leben verändern und verwandeln kann. Das Zeichen Jonas. Wir haben jetzt noch die Chance, ein Lied zu hören von der Sabine, das auch diese Größe Gottes nochmal preist und hervorhebt und uns die Chance gibt, nochmal zu überlegen, was wir vielleicht mitnehmen wollen und was Jesus jedem Einzelnen persönlich sagen möchte.